So, heute brauche ich zuerst nochmal einen zweiten Ständer. Ja, warum, werdet ihr fragen. Warum braucht der Kerl jetzt einen zweiten Ständer? Tja, weil er doppelt so lang predigen will, oder was? Nein, weil ich euch was mitgebracht habe. Und das will ich euch hier drauf geben. Zuerst mal habe ich euch eine schöne Serviette mitgebracht. Mit Herzen. Die sagt, dass Gott euch lieb hat. Wie schön, ne? Die legen wir da jetzt her. Ihr seht, Gott hat euch ganz schön viel lieb, ne? So. Und dann habe ich euch noch was mitgebracht. Ein lecker, frisches Brötchen. Habt ihr Hunger? Oder habt ihr heute schon gefrühstückt? Warum bringe ich euch ein Brötchen mit? Weil ich euch ernähren möchte. Ich habe ja immer noch mal die Hoffnung, dass ich... Ah, nee, es ist ein Brötchen, ja. Ah, mit dem Schwarzbrot. Wir werden mal schauen. Nein, ich habe euch... ein Brötchen mitgebracht, um euch einen Teil meiner Predigt zu erklären. Denn meine Predigt besteht heute aus mehreren Teilen. Und da könntet ihr vielleicht auf den Gedanken kommen, was hat denn der Kerl heute? Der hat ja gar keinen roten Faden oder sowas. Nee, nee. Schaut mal, so ein Brötchen, das könnte eine normale Predigt sein. Dann predigt man über das Brötchen. Okay? Man kann aber auch das Brötchen in seine Bestandteile zerlegen und dann predigt man über das Mehl und das Wasser und die Hefe. Und erstmal denkt man, wie passt das denn zusammen? Aber am Ende merkt man, es wird eins. Also wir werden heute mehrere Teile haben und hinterher wird es ein Brötchen. Verstanden, was ich euch sagen will? Gehen wir mal ziemlich zum Anfang des Wirkens Jesu. Ja, erinnern wir uns an das erste Wunder, wo hat es stattgefunden? Hochzeit zu Kana. Kennen wir alle die Geschichte, ne? Wunderbar. Und da lesen wir in Johannes im zweiten Kapitel im Vers 10, hey, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Du aber hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Na sowas. Jetzt schmecken wir ja schon gar nicht mehr, weil alle besoffen sind. Und nun kommt das Gute. Ja. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum sollte Jesus Wasser in Wein verwandeln? Ist das vielleicht so ein Liebesakt gewesen, dass er da so dem Brautpaar da so was Gutes tun wollte und dafür gesorgt hat, dass die Hochzeit auch gut zu Ende gefeiert werden konnte? Vielleicht nebensächlich auch so dabei. Aber es war noch etwas ganz anderes. Alles, was Jesus gemacht hatte, hatte immer einen tieferen Grund. Und auch hier, warum hat er das Wasser in Wein verwandelt? Gott hat dem Volk Israel durch Mose das Gesetz gegeben. Das Gesetz war wie der Wein, der auf der Hochzeit von Kana ausging. Es war in sich gut. Der Wein, den sie da zuerst hatten, war bestimmt nicht schlecht. Ja. Es war also wie das Gesetz in sich gut. Aber die Idee Gottes war, dass der billige Wein durch besseren ersetzt werden soll. Und durch was sollte das Gesetz ersetzt werden? Durch den Bund, den Gott uns Menschen anbietet. Das Gesetz offenbart uns nämlich, was Gott von uns erwartet. Ja, das ist ja schon mal gut, das zu wissen, oder? Andreas, stell dir vor, du weißt überhaupt nicht, was die Pia von dir erwartet. Schlimm. Du weißt nicht, wie du dich benehmen sollst. Du schwimmst herum. Aber in dem Moment, wo du es weißt, kannst du ein lieber Ehemann sein und alles ist gut. Das Gesetz war also wirklich dafür da, uns zu zeigen, Heike dir zu zeigen, Gerhard mir zu zeigen, was erwartet Gott von uns. Aber in dem Gesetz war keine Kraft, die uns Menschen in die Lage versetzt, das auch wirklich zu tun, was Gott erwartet. Das sind zwei paar Sachen. Das eine ist das Aufzeigen und das andere ist das wirklich Tun. Das Gesetz wies uns nur den Weg zur Gerechtigkeit, aber es konnte uns nicht gerecht machen. Und jetzt kam Jesus und mit Jesus kam die Zeit für den neuen Wein. Ich finde es so toll, dass die Bibel jetzt auch hier uns berichtet, sein erstes Wunder ist der neue Wein. Jesus kam nämlich nicht, um uns das Gesetz zu bringen, sondern was wollte er uns bringen? Das Leben. Ganz ein riesengroßer Unterschied. Gesetz oder Leben. Er kam, um uns gerecht zu machen und um uns die Kraft zu verleihen, die wir brauchen, seinen Willen zu tun. Wer den neuen Wein probiert, der merkt sofort, hui, das ist aber eine andere Qualität, die wir jetzt haben. Ja. Und wenn du einmal einen guten Wein genossen hast, dann willst du einen billigen gar nicht mehr haben. Also im Moment trinke ich wieder billigen Wein. Aber es gab eine Zeit, da war ich in einer Firma als Innendienstleiter beschäftigt und mein Chef war ein Schlaraffe. Der war kein Feinschmecker, der war wirklich ein Schlaraffe. Und ich habe uns mittags manchmal bekocht, er hat mir eine Küche eingerichtet, die fast 50.000 Euro gekostet hat, nur damit ich ihn bekochen kann. Und dann gab's zu Mittag Wein, wo die Flasche ab 35 Euro aufwärts gekostet hat. Und dann magst du kein Wein mehr von Aldi für 1,98, wenn du mal sowas Gutes hattest. So, wer den neuen Wein probiert, den Jesus uns einschenkt, den Jesus kreiert hat, der merkt, oh, da ist ja ganz was anders. Jesus bot diesen neuen Wein, lasst mich mal sagen, diesen neuen Wein des ewigen Lebens denen zuerst an, die den alten Wein gekostet hatten. Damit der Unterschied auch wirklich deutlich wird. Er kam zu denen, die unter dem Gesetz lebten. Und der neue Wein, den er verkündigte, war, hey, es gibt mehr als das Gesetz. Es gibt ein Leben im Überfluss. Es gibt ewiges Leben. Es gibt ein Geschenk an euch. Jeder, der an mich glaubt, kann an dem himmlischen Hochzeitsmahl, und wir haben wieder die Verknüpfung zu Kana, teilnehmen, das Gott uns bereitet hat. Es hat mich so glücklich gemacht, das nochmal durchzukauen. Wow! Da gibt schon etwas, das Gott für mich bereitet hat. Weißt du, was das heißt? Das heißt, da ist schon alles vorbereitet. Und es liegt jetzt nicht mehr daran, ob der Gerhard schön brav war. Oder ganz fromm. Dadurch, dass Jesus gekommen ist, darf ich den neuen Wein probieren. Das ist vorbereitet. Und Gott wird es nicht wieder wegmachen. Das fasziniert mich. Gott bereitet etwas vor. Aber wie traurig war es doch, dass viele die Erlösung, die Jesus Christus uns gebracht hat, abgelehnt haben und bis heute ablehnen. Viele, die sich auch heute noch Christen nennen, schmecken diesen Wein nur durch ihre fromme Tradition hindurch und merken ein bisschen von der Wahrheit. Wenn ihnen aber dann der neue Wein wirklich angeboten wird, wenn ihnen das neue Leben im Überfluss wirklich angeboten wird, diese lebendige Beziehung zu Gott, die wir nur durch Jesus Christus erlangen können, dann, was passiert? Sucht man nach Ausreden. Kann doch nicht sein. Wie soll denn das zugehen, dass Menschen heute noch geheilt werden? Seid doch doof. Ja? Und solche Sprüche. Man nimmt den neuen Wein, den Jesus uns gibt, überhaupt nicht an. Man hat eine Ausrede. Die aber den neuen Wein gekostet haben, die sagen wie dieser Speisemeister, sag mal, das gibt's doch nicht. Warum hast du uns das so lange nicht gesagt? Ich erinnere mich, es war in den 90er Jahren, da hat sich der Nachbar meiner Schwiegereltern, den meine Frau auch, als sie Kind war, noch gut kannte, bekehrt. Auf einer Großveranstaltung in Berlin im Olympiastadion. 1989 war das. Und dann kam er wieder und hat eine Gemeinde gesucht und entdeckt dann in der Gemeinde meine Schwiegereltern, mein Schwager. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, ihr geht hier in Gottesdienst und ihr habt mir so lange nicht gesagt, um was es wirklich geht, dass ich leben kann. Hey, du hältst den guten Wein zurück. Das ist doch verrückt. Warum halten wir den guten Wein zurück? Jesus gibt da zum Wein noch ein Beispiel. Er sagt, hey, so ein guter neuer Wein, der darf nicht in alte Weinschläuche. Warum? Weil der lebt noch, der atmet, der gärt noch. Und dann würde so ein alter Weinschlauch platzen. Alte traditionelle Strukturen sind Gottes Geist gegenüber hart, wie so ein alter, harter Weinschlauch. Und nun füllst du da den neuen Wein rein und was passiert? Der alte Weinschlauch platzt. Ja, kann passieren, wenn Gott uns einen neuen Wein einschenkt, dass alte Traditionen zerreißen. Also, was heißt das? Wir sind aufgefordert, uns auch Gedanken zu machen, ob sich nicht auch unsere Traditionen verändern sollen. Denn es gibt immer noch Christen, die sagen, oh ja, den neuen Wein würde ich gerne haben. Aber wenn dann auch der neue Schlauch dazukommen soll, der den neuen Wein hält, dann versuchen sie ganz schnell wieder die Kontrolle zu erlangen und Gott vielleicht sogar noch vorzuschreiben, wie er handeln darf. Gott aber lässt sich von uns nichts vorschreiben, oder? Irmtraut, hat sich Gott von dir schon mal was vorschreiben lassen? Wir sind ja die Geschöpfe und er ist der Schöpfer, oder? Ein Auto sagt dir auch nicht, naja, bald wird es vielleicht so weit, wohin du fährst, sondern du lenkst. Immer noch. Ja, nur in Buxtehude sagt man das. Ne? Und weil das so ist, dass er der Schöpfer ist und wir die Geschöpfe, sagt uns Gott heute, ja, sagt Gott dir heute. Ich mach das mal in wörtlicher Rede, damit wir das stärker aufnehmen können. Mein liebes Kind, sagt er dir, trink dich satt an diesem neuen Wein meiner Liebe. Alle Kraftquellen meines neuen Lebens gehören dir. So wie ich aus normalem Wasser Wein gemacht habe, mache ich aus dem normalen Leben von Menschen, die zu mir kommen, wie du, neuen Wein. Ich habe aus dir eine neue Schöpfung gemacht. Du sollst wissen, dass Menschen, wenn sie den neuen Wein meiner Gegenwart in deinem Leben schmecken, reich gesegnet werden. Kannst du das glauben? Wenn ja, dann lass uns mal weitergehen zur nächsten Zutat. Okay? Wir haben gesehen, wenn der neue Wein in alte Schläuche kommt, dann kann Schlimmes passieren. Wenn im Leben von Christen oder auch im Leben von Gemeinden Traditionen sich verändern, dann kann schon mal Schwierigkeiten geben. So doch nicht. Haben wir doch immer so gemacht. Was der da erzählt und so weiter. Hebräer 4 sagt uns etwas sehr Schönes. Ihr könnt es nachlesen in Vers 15. Er sagt, Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen. Bist nicht allein. Da gibt's jemand, der versteht, dass du schwach bist. Dass du mal ungeduldig bist und mit dem Fuß aufstampfst. Dass du so nicht mehr magst. Und er sagt weiter, und der zu uns mitleidig ist. Der mit uns mitleidet. Der fähig ist, uns in unserem Leid zu verstehen. Das ist nicht schön? Jesus Christus hatte mit denselben Versuchungen zu tun wie du und ich. Es gab nur einen Unterschied. Im Gegensatz zu uns hat er nicht gesündigt. Und wir tappen oft daneben. Und deswegen komme ich jetzt zur zweiten Zutat. Am Anfang seines Wirkens war das Wasser in Wein, aber was war noch davor? Davor hat Gottes Geist ihn in die Wüste geführt. Hey, Gottes Geist hat Jesus selbst in die Wüste geführt. Ist uns das klar? Adams Sünde hat dazu geführt, dass du und ich in einer geistlichen Wüste leben. Und jetzt kam Jesus als der neue Adam. Adam bedeutet ja übersetzt Mensch. Es kam Jesus als der neue Adam, um das Werk des ersten Adams ungeschehen zu machen. Weg. Ausradiert. Gelöscht. Und deshalb musste er in der Wüste den Versuchungen des Satans ausgesetzt werden. Damit er als Sieger aus dieser Konfrontation heraus oder hervorgehen kann. Er widerstand komplett jeder Versuchung und er gehorchte Gottes Wort. Warum musste Jesus in die Wüste? Um sich mit dir und mit mir zu identifizieren. Mit unserer Schwachheit, mit unserem Versagen, damit wir seine Identität annehmen können. Ich finde es so wunderbar, wie alles vorbereitet. Und so wie Jesus in die Wüste geführt wurde durch den Heiligen Geist, so wirst auch immer wieder du und ich in die Wüste geführt. Das macht Gott nicht, weil er zornig ist auf uns, sondern er macht es, damit unser Glaube gestärkt wird. Wüstenzeiten bringen immer Läuterung. Sie lehren uns, Gott zu vertrauen. Wir haben uns gerade heute Morgen unterhalten. Gott vertrauen. Ja, klar vertraue ich Gott. Aber was ist, wenn die Lebensumstände ganz anders sprechen? Uns deswegen beim Frühstück drüber unterhalten, weil wir eine WhatsApp von unserer kleinen Tochter gekriegt haben. Da berichtet sie oder da hat sie uns was weitergeleitet aus ihrem Hauskreis in Hannover. Gerade vor 3 Tagen hat eine Familie ein neues Kind empfangen, Jonathan, einen Jungen. Und bei der Geburt hat sich die Nabelschnur verselbstständigt und hat ihn quasi selbst erwürgt. Musste dann eine Not-OP gemacht werden, mit Kaiserschnitt geholt werden. Und liegt jetzt auf der Intensivstation mit einer Kältetherapie, damit sein Hirn einigermaßen wieder in Gang kommt. Und da fragt man sich, hey, Gott, warum ist das nötig? Ja? Und ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, warum? Damit Vertrauen gelernt wird. Und jetzt ist es eigentlich egal, so schlimm sich das jetzt vielleicht auch anhört, es ist egal, ob das Kind jetzt lebt oder ob es stirbt. In allen kann ich Vertrauen zu Gott lernen. Es geht nicht um die Situation, es geht darum, wie ich in der Wüste Gott vertraue, dass das die beste Situation ist. Wenn das mein ganzes Leben verändert, weil ich ihm vielleicht nie vertraut habe, aber durch die Situation gelernt habe, es zu vertrauen, dann, wie gesagt, es hört sich schlimm an, aber dann ist es vielleicht sogar dieses Opfer wert. Wir können das nicht verstehen, weil wir im Hier und Jetzt in unserem Denken behaftet sind. Wir sehen nur auf uns. Wir sehen nur auf unsere jetzige Situation. Wir sehen nur auf unser jetziges Leid. Aber Gott sieht so viel mehr. Was Gott auf jeden Fall möchte, ist, dass wir in jeder Wüste, in die er uns durch seinen Geist hineinführt, mit Vertrauen rausgehen. Und dann kann das Vertrauen auch so groß sein, dass wir sagen können, wir vertrauen dir, unser Kind kann überleben. Wie auch immer, könnte da viele Beispiele dazu geben. Wisst ihr, in der Wüste bist du allein. Da ist niemand da, an dem du dich wenden kannst. Wenn du Leuten deine Not erzählst, dann merkst du, habe ich oft in meinem Leben erlebt, 95% interessieren sich nicht dafür. 4% freuen sich, dass du in der Not bist und nur 1% versteht dich vielleicht. Das ist das Leben. Du bist allein in der Wüste. Aber einer ist da. Einer. Gott ist da. Und zu dem kannst du immer rufen. Kannst immer schreien. Kannst ihm deine Not sagen. Wüste trennt. Entweder gehst du aus deinen Wüstenerlebnissen heraus als ein Mensch, der mehr Gott vertraut als zuvor, oder du wendest dich von Gott ab. Auch das gibt's. In solchen Wüstenzeiten erkennst du dein eigenes Herz. Ob du einer bist, der davonläuft, oder einer bist, der durchhältst. Und du musst dir die Frage stellen, vertraust du Gott wirklich oder versuchst du mit eigener Kraft durchzukämpfen? Als wir das schöne große Gemeindehaus in Tosted gebaut haben, haben wir davor quasi als Probe zwei oder ein Doppelhaus gebaut, also zwei Wohnhälften, weil wir sehen wollten, wie das so ist, ob die Gemeinde fähig ist, ein großes Haus zu bauen. Wenn sie die Kleinen nicht geschafft hätten, hätten wir das Große gar nicht alleine angefangen. So. Und meine Frau und ich durften mit einem anderen Ehepaar da einziehen. Es war eigentlich mal geplant als Pastorenwohnung, aber der Pastor hatte ein schönes Haus, wollte da dann gar nicht rein. Und so durften wir da einziehen. Aber dann kam im Laufe der Zeit ein Hausmeister, ein zweiter Pastor dazu, und dann wurden uns nahegelegt, uns Ehepaare, dass wir uns doch alle zeitnah eine andere Wohnung suchten, weil jetzt ja die Häuser dem eigentlichen Zweck zugeführt werden sollen. Und ich weiß, dass mein Nachbar dann gesagt hat, oh, das wird schon klappen. Gott schenkt uns ein ganz schönes neues Haus. Und ich habe ihm dann gefragt, wieso bist du dir das so sicher? Oh, sagt er, meine Frau und ich haben gestern Lotto gespielt und dann Gewinn war und dann können wir uns ein neues Haus leisten. Da frage ich dich, wen vertraut man? So ein paar blöden sechs Kreuzen, die du auf dem Schein machst? Oder vertraut man wirklich Gott? In der Wüste ist es immer wichtig, dich zu fragen, wen vertraust du? Jesus Christus wurde in die Wüste geführt, aber Gott hat ihn ausgerüstet mit allem, was er braucht, um die Wüste zu bestehen. Und Gott bereitet dich auf jede Wüste vor. Du kannst in seiner Kraft jede Wüste durchschreiten, jede Prüfung siegreich beenden. Gott möchte, dass wir aus Wüstenzeiten voller Freude herausgehen. Das haben wir jetzt geschafft. Aber wir jammern in Wüstenzeiten. Hey, das ist normal. Du darfst auch jammern. Nur jammer nicht in dich rein, leg deine Not, dein Jammern vor Gott und sagst, im Moment kommt's mir ziemlich hart an. Aber du wirst mich durchführen. Er hat ja versprochen, immer bei uns zu sein, oder? Er hat auch versprochen, uns immer zu versorgen. Also, wenn wir ihm vertrauen, hört er unseren Hilferuf und antwortet. Er hat nie vor, dich in der Wüste zu lassen. Nie. Aber er wünscht dir diese Erfahrung, damit du geistlich reifst. Nun wollen wir uns mal anschauen, wie Jesus die Wüste durchschritten hat. Er wurde versucht vom Teufel, und wie hat er die Wüste bewältigt? Immer Gottes Wort zitiert hat. Immer wieder der Teufel kam und er hat gesagt, hey, steht aber geschrieben. Wie können wir unsere Wüste durchleben? durch Gottes Wort. Das ist die dritte Zutat. Das Wort Gottes. Andreas hat mich vor einigen Monaten mal angesprochen, ich soll doch mal über das Wort Gottes reden. Ich war ziemlich still, habe dir wenig geantwortet, glaube ich. Du wirst dich erinnern, weil ich gedacht habe, was will der von mir? Ich predige doch immer Wort Gottes, oder? Aber es ist noch was anderes und langsam habe ich kapiert, was du eigentlich meintest. Wort Gottes hat Jesus dazu befähigt, aus der Wüste rauszukommen. Ich habe mich wirklich gefragt, wie viel benutze ich das Wort Gottes? Wir wissen doch, dass da alle Kraft drinnen steckt, oder? So viel Kraft, dass der Teufel zum Schluss aufgegeben hat und sagt, ich habe keine Chance mehr. Der lebt da ja richtig drinnen. Er hat lebt im Wort Gottes und der Teufel sagt, ich habe eh keine Chance, der lebt da drinnen. Die Vorstellung ist doch begeisternd, oder? Die macht einem doch richtig glücklich und richtig froh. Was machen wir aber? Was macht der hier, der Gerhard, der vor euch steht? Oh, Menschenworte werden benutzt. Ah, das schaffen wir schon. Das ist alles nicht so schlimm. Komm. Worte. Wie oft habe ich zu meiner Frau gesagt, du musst wohl immer das letzte Wort haben, oder? Wir reden und reden und reden und reden und sprechen manchmal viel zu viel. Was haben wir alleine für Redensarten über Worte? Hast du da noch Worte, sagen wir? Oder jemand führt das große Wort? Oder wir speisen jemanden mit leeren Worten ab? Oder du sagst, hey, da hab ich aber auch noch ein Wort mitzureden. Merkt ihr? Inflation der Worte oder wir fallen jemand ins Wort. Naja, nun sind wir ja gute Leute, also wir legen für jemand auch ein gutes Wort ein, oder? Aber manchmal kommt es uns doch quer und dann sagen wir, Irmtraut, mit dir muss ich nochmal ein ernstes Wort reden. Ja? Jemand die Worte aus der Nase ziehen, ach, ich könnte jetzt unendlich weitermachen. Aber wenn wir es ganz gut meinen, dann sagen wir, hey, dein Wort in Gottes Ohr. Ja, das bedeutet, der Wunsch mag an höherer Stelle Gehör finden. Und so geht's fort. Die Bibel sagt uns, dass wir einmal für jedes Wort, das wir reden, vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Also mich erschrickt das. Für jedes Wort müssen wir Rechenschaft ablegen. Es gibt Worte, auch wenn du ein Vielredner bist, die nützen nichts, wenn du sie selbst sagst. Du kannst dich hinstellen und das sagen, aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist es erst dann, wenn es ein anderer zu dir sagt. Wenn du dich hinstellst und sagst, oh Gerhard, ich hab dich so lieb. Was nützt mir das? Wenn aber ein anderer zu dir sagt, ey, ich hab dich echt lieb, dann nützt das was. Was hab ich denn davon, wenn ich bestimmte Worte mir selbst sage? Ich kann das noch so oft sagen. Aber wenn der andere sagt, gut, dass es dich gibt, dann ist das Speise, dann ist das Nahrung für uns. Es genügt auch nicht, wenn ich das nur denke. Wenn ich nur denke, ach, wie schön, dass Christel kommt. Ich muss das hier sagen. Hey Christel, schön, dass du da bist. Worte haben dann Macht, wenn sie ausgesprochen werden. Ich darf auch das Wort Gottes laut aussprechen. Habt ihr meine Hausaufgaben gemacht vom letzten Mal? Habt ihr gelesen? Habt ihr 5 Minuten stille Zeit vor Gott gehabt? Mich hat's verändert, die 4 Wochen. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich habe neu über Gott Dinge gelernt und nachgedacht. Worte verändern nicht nur, schenken nicht nur Leben. Worte waren ursprünglich, die diese Welt geschaffen haben. Jesus Christus ist nicht als Baby in Bethlehem in diese Welt gekommen. Jesus Christus war lange, lange vorher schon da. Und Johannes 1 sagt uns, wunderbar zu lesen, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und dann kam das Wort. Was wir sprechen, sind Menschenworte. Hebräer 4, Vers 12 sagt uns, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort ward Gott und das Wort ist Fleisch geworden. Lasst mich das mal so formulieren. Gott hat sich ausgesprochen in Jesus Christus. Ja? Er hat sich ausgesprochen und jetzt redet Jesus durch die ganze Bibel, redet Jesus zu uns. Jesus ist das Wort Gottes. Und wenn wir Menschen schon mit wenigen Worten uns die Liebe sagen, ich mag dich, ich gern, ich liebe dich, schön, dass du hier bist, wie viel mehr können wir dann von dem lebendigen Wort, das Jesus Christus ist, an Zuneigung, am Schönen für uns. Hey, du liebes Kind Gottes, stell dir mal vor, welche Kraft in Gottes Wort liegt. Ein Wort hat das komplette Universum in Existenz gesetzt. Ein Wort. Du freust dich über den Raureif auf den Bäumen. Ich freue mich vielleicht über die Sterne, die ich nachts am Himmel sehe. Oder ich freue mich auch jetzt schon auf die Sonne, weil ich mir auch schon wieder wünsche, es könnte wärmer werden. Alles, alles. Hey, der Stuhl ist durch ein Wort in Existenz gesetzt worden, weil Gott gesagt hat, hey, soll Bäume wachsen. Sonst gäbe es den Stuhl nicht. Ein Wort, den Stuhl in Existenz. Welche Kraft liegt in diesem Wort? Wundert dich das dann, wenn Jesus, der das lebendige Wort ist, mit Vollmacht spricht? Wundert es dich, dass er sagt, meine Worte sind Geist und Wahrheit? Ein Wort von ihm, alles in Existenz setzt. Warum wundern wir uns dann, dass er Tote auferstehen lässt, Kranke heilt, Dämonen befiehlt, dass sie still sind und ausfallen? Dieses Wort Gottes ist einmalig. Dieses Wort Gottes ist grenzenlos. Und dieses Wort Gottes ist lebendig für dich und für mich. alles, was du an Wahrheit über Gott und seine Natur weißt, wurde dir durch das Wort offenbart. Und das Wort ist Jesus. Alles, was du also über Gott und seine Natur und sein Wesen weißt, wurde dir durch Jesus offenbart. Darum wäre es doch gut, wenn wir seinem Wort mit einem gewissen Respekt begegnen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mein Papa mal erzählt hat, weiß ich, woher er sie hatte. Das war in der guten alten Zeit, naja, ich sag mal in der alten Zeit, ob die gut war, wissen wir ja nicht so, dass ein Knecht seinem Herrn helfen sollte, aufs Pferd zu steigen. Und nun war der Knecht selbst so ein Zwerg und hat das nicht geschafft, den Herrn da weit hochzuheben. Und dann ist er schnell ins Haus gelaufen, hat eine Bibel genommen, sie vor das Pferd gelegt und wollte auf die Bibel steigen. Und dann gab es richtig Ärger. Weil der Herr gesagt hat, da steigen wir nicht drauf. Es sind ja nur ein paar Seiten aus Holz. Aber der Respekt einfach, dass es Gottes Wort ist oder sonst was. Ich meine aber mit Respekt nicht nur, dass wir die gut im Regal stehen haben und ab und zu abstauben. Guck mal, wie meine schon ausschaut. Ich brauchte dringend einen neuen Einband. Und ich habe welche, die schauen noch viel schlimmer aus, weil die so zerlesen sind. Respekt heißt, dass ich diesen Worten, dass ich Jesu Worten vertraue. Denn in seinen Worten, im Wort Gottes steckt Wahrheit. Und was sagt uns wiederum sein Wort über die Wahrheit des Wortes? Sie wird uns frei machen. Frei machen von unserem alten, falschen Denken. Frei machen von unserem alten Wein. Frei machen von dem Gedanken, dass Wüste für uns schädlich ist. Frei machen von all dem, was uns so oft hindert, nach vorne zu kommen. Sie wird frei machen. Gott möchte nicht, dass du in einer dir selbst zubereiteten Wüste lebst. Er will dich frei machen und wenn sein Geist dich in die Wüste reinführt, dann will er dich frei machen, damit du mehr erleben kannst. Ich habe ein schönes Wort gelesen von dem Theologen Karl Rahmer, der ist mittlerweile gestorben. Er sagt, Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort in die Welt gelegt. Und dieses Wort heißt, ich liebe dich, du Welt, du Mensch. Hey, Gott steht heute hier und sagt, ich liebe dich, du Welt, du Mensch. Ich gehe mal wieder zum Brötchen. Wie lecker ist doch so ein knuspriges Brötchen. Vielleicht auch noch, wenn es warm ist. Ja, frisch aus dem Ofen. Kannst du es genießen? Lecker. Ist doch ganz was anderes als so ein hartes Brot, wo du dir die Zähne ausbeißt, das schon 3 Wochen in deiner Küche rumgammelt, dass du nicht mehr anrührst, aber auch nicht wegschmeißen traust, weil es ist ja Brot, ja. Aber was braucht es in erster Linie, damit dieses Brot, dieses Brötchen entstanden ist? Ein Meister, der gesagt hat, es werde. Wenn der Bäckermeister nicht aufsteht früh, wenn du und ich noch schlafen und sagt, hey, wir wollen Brötchen backen, dann gibt's keine. Ganz früh, als du und ich noch gar nicht waren, ist Gott aufgestanden, hat sich sein Sohn Jesu geschnappt und dann haben sie gesagt, wir wollen Menschen machen. So ganz vorne in der Bibel. Das war das Wichtigste, das Wort. Wir wollen. Wie oft sagt uns Gott heute, wir wollen. Gerhard, wollen wir nicht mal was Großes wieder bewegen? Wollen wir nicht mal gemeinsam wieder Reich Gottes bauen? Ja? Das erste ist das Wort. Ohne dem wird es dieses Brötchen nicht geben. Das zweite ist der Wein. Na, in dem Brötchen haben wir nur keinen Wein. Aber der Bäcker muss sich entscheiden, macht er Wasser oder macht er Milch? Denn dementsprechend wird das Brötchen anders schmecken, oder? Milchbrötchen oder Wasserbrötchen. Aber da ist etwas Neues geschaffen. Da braucht es diese Flüssigkeit von Gott, die was Neues gibt. Und dann wisst ihr, was ein Brötchen richtig gut macht? Teigbrot. Da liegt dieses Ding da, stundenlang. Weiß gar nicht, für was es nützlich ist. Was soll denn das jetzt hier? Auch noch in einer kühlen Kammer vielleicht. Und das ist das, was das Brötchen lecker macht. Teigruhe. Der Meister weiß schon, wann er dich aus der Teigruhe wieder aufweckt. Und sagt, jetzt wird's warm, auch um dein Herz. Wollen wir so mit Gott unterwegs sein? Darf das unsere Richtschnur sein? Die Predigt ist ja eigentlich nicht zu Ende. Die ist zu Ende, wenn du dir nochmal Zeit nimmst, darüber nachdenkst und Gottes Signal gibst, er darf der Meister sein. Dann ist sie zu Ende. Also es liegt an dir. Ich mache jetzt Schluss. Amen.